Ich mache es kurz. Mein Name ist Michael Kotsch. Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin mit 14 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das hat mein weiteres Leben stark mit beeinflusst. Ich habe Theologie studiert und vergleichende Religionswissenschaft und Ökologie. Ich bin verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Ich wohne in Detmold, arbeite dort auch in einer örtlichen Gemeinde mit. Und bin gleichzeitig Dozent an der Bibelschule Brake. Ich unterrichte auch an einigen anderen theologischen Ausbildungsstätten in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Und darüber hinaus komme ich ab und zu noch dazu, einige Bücher zu schreiben. Nun, zum Thema von heute Abend. Hier 2 Beispiele aus dem, was mir in den letzten Jahren so begegnet ist. Nur Beispiele davon. Ich predige in einer Gemeinde und nach dem Gottesdienst kommt ein Mann auf mich zu. Nun muss ich da schon etwas vorsichtig sein, weil nach moderner, gegenwärtiger, postmoderner Lesart ist gar nicht ganz klar, um was für eine Person es sich denn da handelt. Also dieser Mann kommt auf mich zu und eigentlich ist es eine Frau, beziehungsweise es ist eine Frau und es ist eigentlich ein Mann. Jedenfalls, diese Person kommt auf mich zu nach dem Gottesdienst und spricht mich dann an, eben erstmal Herr Kotsch und so, ich habe ein Problem, wir setzen uns dann in die Ecke und dann berichtet mir diese Person, dass sie früher ein Mann gewesen war, eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat und das auch jetzt schon wieder ein paar Jahre zurücklegt, aber irgendwie den Eindruck hat, doch keine richtige Frau zu sein. Und jetzt die Frage stellt, was soll ich denn jetzt machen? Will Gott, dass ich jetzt weiter als Frau lebe oder will Gott, dass ich wieder als Mann lebe und jetzt von mir eine Antwort dabei haben würde? Das wäre doch eine Aufgabe für irgendeine theologische Examensarbeit. Das könnte ich Ihnen dann mit nach Hause geben und dann sehen, ja, was würdet ihr darauf antworten? Ich sage jetzt nicht, was ich darauf geantwortet habe, das können wir ja später noch verhandeln. Ein Beispiel. Zweites Beispiel. Ich bin in einer Gemeinde, halte einen Vortrag, nachher kommt eine junge Frau auf mich zu, 16, 17, und sie erzählt mir, dass sie ein schwieriges Problem hat. Nämlich ihre Lehrerin hat ihr gesagt, dass sie vielleicht ein Junge sei. Und jetzt ist sie nicht sicher, ob sie denn vielleicht ein Junge ist oder ob sie dann doch ein Mädchen ist. Und zwar, woher kam das? Sie hatten im Unterricht über Jungen und Mädchen gesprochen und dann hatte sie eben geäußert, dass sie eigentlich gerne sehr legere Klamotten trägt. Also lieber Hosen so die und Kleidung, halt wie sie vielleicht eher Jungen tragen. Und dann noch schlimmer, dass sie nämlich gerne Fußball spielt. Und dann meinte die Lehrerin zu ihr, vielleicht bist du eigentlich ein Junge. Und seit diesem Zeitpunkt trug diese junge Frau das mit sich herum und war innerlich am Grübeln davon, ob sie denn jetzt ein Junge oder ein Mädchen sei. Nun, und dann gab es auch da ein längeres Gespräch. Das jetzt nur Beispiele von Menschen, die mir in den letzten Monaten und Jahren begegnet sind. Beispiele dafür, was eben heute in der postmodernen Welt mit Männern und Frauen und Ehe und all so etwas passiert ist. Manchmal passiert das fernab der Gemeinde, beziehungsweise die Gemeinde bekommt das erst mit, wenn dieser Prozess schon ziemlich weit vorangeschritten ist. Und vielfach bekommen wir das auch erst sehr spät mit, weil nämlich diejenigen, die die öffentliche Sprache bestimmen, die Begriffe, die uns wichtig sind, schon längst umdefiniert haben. Beispielsweise der Begriff Familie. Wenn ihr beim Bundesministerium in Deutschland für Familie und so weiter dort nachliest, was Familie ist, dann hat das Bundesministerium schon vor Jahren den Begriff Familie umdefiniert. Ihr denkt vielleicht, wenn ein deutscher Politiker sich äußert und sagt, ich bin für die Werte der Familie, dann meinen manche, ja, der ist jetzt christlich. Nein, Familie bedeutet heute in der deutschen Politik da, wo Erwachsene mit Kindern zusammenleben. Das ist Familie. Das ist alles. Welchen Geschlechts die sind, ob die Kinder ihre Kinder sind oder von irgendjemand anders kommen, spielt dabei gar keine Rolle. Wenn 2 Frauen zusammen sind und haben Kinder adoptiert, dann ist das Familie. Wenn 3 Männer zusammenleben und die Kinder kommen irgendwo, ist das auch Familie. Vor einem Jahr hat in der Stadt München gab es dann einen Familienpass. Also sowas gibt es in manchen deutschen Städten im Sommer. Das soll den Eltern erleichtern, dass sie irgendwo billiger in öffentliche Schwimmbäder und so etwas hineinkommen. Und da hat die Stadt München das auch herausgegeben. Und auf dem Frontblatt dieses Papiers, was man bekommen konnte, waren dann zwei Familien abgebildet. Einmal waren da zwei Männer mit Kind und dann waren da zwei Frauen mit Kind. Das ist Familie nach der Lesart der Stadt München. Eine Familie mit Mann und Frau und Kind kam auf dem Blatt gar nicht vor. Und wenn es vorgekommen wäre, wären wir ja nicht einmal sicher, ob dieses Paar nun verheiratet ist und ob das ihre Kinder sind oder so etwas. Das interessiert zwischenzeitlich sowieso niemanden mehr. Und da sind wir mittendrin in dem, wie in der Postmoderne Familie gelebt wird, wie Geschlechtlichkeit definiert und verstanden wird. Und das weicht vermutlich von dem ab, was ihr in der Vergangenheit gewohnt seid und was ich auch gewohnt bin und was ich aus der Bibel erkenne und wie ich meine, dass es gut sein soll. Denn in der Bibel finde ich ja eigentlich nur eine Angabe dazu. Ein Mann soll eine Frau heiraten und die sollen sich treu sein und lieben bis zum Ende ihres Lebens. So einfach ist das in der Bibel. Nun, das Ausleben ist dann etwas schwieriger, wie manche von euch wissen, die verheiratet sind. Aber das ist eigentlich das Grundkonzept, nach dem wir vorgehen sollen. Und natürlich, im Normalfall segnet Gott ja auch und es gibt Kinder und für die sind die Eltern zuständig und sollen sich um sie kümmern. In etwa 10% der Fälle in Deutschland können Paare keine Kinder bekommen, aber nicht, weil sie sich dagegen entscheiden, sondern weil das eben aus irgendwelchen Gründen biologisch nicht möglich ist. Das ist dann eine ganz andere Frage. Diese neue Definition von Familie und Geschlechter, die nennt man in der Fachsprache Gender oder Gender Mainstreaming. Oder man spricht im deutschen Sprachgebrauch auch manchmal von Geschlechtergerechtigkeit. Allein merken wir schon da, vielfach werden die Köpfe gewonnen durch Neudefinierung von Begriffen. Denn Geschlechtergerechtigkeit hört sich doch erstmal gut an, oder? Denn wer von euch will denn geschlechterungerecht sein? Das will man ja nicht. Ungerecht, das klingt ja seltsam. Da gab es auch vor einigen Jahren in der deutschen evangelischen Kirche eine neue Bibelübersetzung. Und diese neue Bibelübersetzung trug dann den Titel Die Bibel in gerechter Sprache. Vielleicht haben das einige mitbekommen oder haben sogar ein so Exemplar in der Hand gehabt oder drin gelesen. Das war eine Bibel, die gerecht übersetzt werden sollte nach ökologischen Maßstäben für die Armen und für die Frauen. Und da drin steckt natürlich der indirekte Vorwurf, dass die bisherigen Bibeln eben ungerecht seien. Dann ist ja klar, wenn die bisherigen Bibeln gerecht gewesen seien, dann braucht man ja keine Bibel in gerechter Sprache. Denn dann wäre das ja schon lange vorhanden. Und was dann darin vorkommt, ist nicht etwa, dass man wirklich neu übersetzt. Ich habe mir auch vorher schon von den Herausgebern die Unterlagen schicken lassen, nach welchen Prinzipien denn diese Bibel erarbeitet worden ist. Und da stand ganz deutlich darin, dass man eben den Bibeltext korrigieren müsse, weil eben der Bibeltext für uns heute nicht mehr passend sei. Also hier geht es dann nicht mehr darum, wie in der klassischen Bibelkritik, dass man die Bibel nimmt und sie einfach neu oder anders oder bibelkritisch interpretiert, sondern hier geht es darum, dass der Gemeinde von vornherein eine schon inhaltlich veränderte Bibel vorgelegt wird, in der es dann plötzlich nicht mehr nur von den Jüngern heißt, von den Jüngern und Jüngerinnen, von den Aposteln und Apostelinnen, auch wenn das im ursprünglichen Text gar nicht drinsteht. Allerdings, wie so häufig bei solchen Konzepten, steht da nichts von den Sündern und Sünderinnen. Da bleiben wir nur bei den Sündern. Auch bei den Pharisäern gibt es keine Pharisäer und Pharisäerinnen, da gibt es auch nur die Pharisäer. Also irgendwie habe ich mich ja da als Mann benachteiligt gefühlt. Und ich glaube, jetzt braucht es eine gerechte Bibelübersetzung auch für Männer. Also bitte sehr, wenn es schon Apostelinnen geben soll, dann bitte sehr auch die Sünderinnen. Nicht? Ja, und da merken wir schon, welche absurde Konstruktion dahinter steht. Da ist es doch besser, wir nehmen den Bibeltext, wie er ist, und dann versuchen wir, ihn zu verstehen und anzuwenden auf unser Leben und unsere Gemeindesituation. Und auch das gehört alles zu dieser Neudefinition von Geschlechtlichkeit. Die Idee von Gender Mainstreaming ist 1995 bei der Weltfrauenkonferenz in Peking der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der Vorlauf war schon wesentlich älter. Vorüberlegungen davon gehen auf die 60er Jahre zurück, wo man die sexuelle Befreiung in Europa und Nordamerika feierte. Und dann eben die Auflösung der traditionellen Ehe, die Einführung der Abtreibung und der Antibabypille, damit es möglich ist, auch Sex auszuüben ohne Konsequenzen. Und dann kam als nächstes die Anerkennung der Homosexualität als gleichberechtigt gegenüber der Heterosexualität. Und dann die nächste Stufe ist eben jenes Konzept des Gender Mainstreaming, zwischenzeitlich schon 20 Jahre alt. In Deutschland wurden erste Gesetze in Hinsicht auf Gender Mainstreaming im Jahr 1999, das heißt also vor 17 Jahren, erlassen. Zwischenzeitlich muss jedes deutsche Gesetz auf Geschlechtergerechtigkeit überprüft werden. Vielleicht haben das einige mitbekommen, gerade in der letzten Woche gab es in den USA einen Gerichtsbeschluss. Wenn nicht, dass ihr denkt, wenn wir Deutschland verlassen, dann sei Gender Mainstreaming hinter uns. Nein, in der gesamten EU und in Kanada und auch in den USA ist Gender Mainstreaming der Normalfall. Also in der letzten Woche gab es dann einen Pressebericht aus den USA, dass der amerikanische Präsident Obama eine Verlautbarung, also eine Vorschrift erlassen habe, die Schulen dazu zwingt, eben gendergerechte Toiletten einzurichten. Und wenn sie das dann nicht tun, dann werden ihnen die staatlichen Fördermittel entzogen. Also hier ist jetzt nicht großzügig davon, wollt ihr oder wollt ihr nicht. Das Ganze kam dadurch in Gang, dass der nordamerikanische Staat North Carolina eben sich eigentlich weigerte, diese geschlechtergerechten Toiletten einzuführen. Und dann kam per obersten Dekret vom obersten Chef, also Präsident Obama, die Anweisung, mit schweren Drohungen gleich verbunden, diese geschlechtergerechten Toiletten. So etwas gibt es in Deutschland übrigens auch schon. In Deutschland sehen die meisten so aus, also wenn du jetzt auf neue Toiletten kommst bei einer Autobahn, dann ist da eben nicht mehr eine Abteilung Männer, eine Abteilung Frauen, sondern es gibt nur noch einzelne Toilettenkabinen. Und darüber sind dann lauter verschiedene Männchen. Irgendwo hat man sich mit 3 oder 4 begnügt und dann kann da eben jeder rein. Warum? Denn man sagt ja, wenn jetzt da Toiletten von Männern und von Frauen sind, was ist denn bei denen, die weder Männer und Frauen sind? Jetzt sagen vielleicht einige, wie gibt es denn das überhaupt? Ja doch, es gibt definitionsgemäß das dritte Geschlecht, weder Männer noch Frauen. Das, was man klassischerweise Zwitter nannte, also Menschen, die mehrererlei Geschlechtsmerkmale haben und die brauchen ja eine eigene Toilette. Oder was ist eben mit den Männern, die eigentlich Frauen sind? Wo gehen die denn hin? Also wir haben ja vorhin Toiletten gehört, die sind dann da unten. Nicht? Was würdet ihr als Frauen sagen, wenn da plötzlich ein Mann hereinkommt und der sich auch gar nicht entschuldigt? Und dann vielleicht fragt er ihn, was machst du denn hier? Und dann sagt er, ja, ich bin eigentlich eine Frau. Und dann sagst du, ja, aber du siehst gar nicht aus wie eine Frau. Ja, dann sagst du, ja, ich bin halt eine Frau im Männerkörper. Nein. Ja, was macht man denn in solch einer Situation? Also braucht es jetzt auch Toiletten für Frauen im Männerkörper. Und für Männer im Frauenkörper und so weiter und so weiter. Und weil man sagt, das wird viel zu viel, macht man also eine Toilette für alle, aber dann steht da nicht mehr drüber Mann und Frau, sondern für jeden. Und dann kann man sich sein Geschlecht selbst aussuchen. In amerikanischen Facebook ist es auch so, du kannst dir eintragen, welches Geschlecht du hast. Und zwischenzeitlich sind sie, glaube ich, über 20 Geschlechter, die du aussuchen kannst in allen Abstufungen. Und das ist postmoderne Sexualität. Und das ist die Grundlage für postmoderne Familie. Es gibt keine Festlegung mehr, was du bist und wer du bist. Und wenn du noch aufwächst mit dem Gedanken, du bist Mann, weil du einfach als Mann geboren bist, dann steckst du noch ganz tief in der Moderne und hast die Postmoderne verpasst. In Deutschland gibt es Schulprogramme, wo kleine Jungs und kleine Mädchen verunsichert werden sollen, ob sie denn Jungs oder Mädchen sind. Denn da wird gesagt, das wurde ihnen ja nur aufoktroyiert von der Familie, vom Staat, von der Religion, von der Gesellschaft. Und jetzt sollen diese kleinen Jungs und Mädchen befreit werden, damit sie erkennen, was wirklich in ihnen drin steckt oder wer sie wirklich sind. Das ist ein Kerngedanke des Gender Mainstreaming. Es gibt keine festen Geschlechter. Du bist rein zufällig in irgendeinen Körper hineingeboren. Du bist eigentlich ein Neutrum, wenn du geboren bist, und du selbst entscheidest, was du gerne sein willst. Und dazu kann dir das innere Gefühl beitragen, aber du kannst auch gegen dein Gefühl entscheiden, denn du bist derjenige, der bestimmt. In der Vergangenheit, da haben Ärzte versucht zu bestimmen, du bist Junge, du bist Mädchen, die haben außen angeschaut und gesagt, aha, Junge, Mädchen, nein, das ist vorüber, das ist ein äußerer Druck, das ist eine Unterdrückung und du sollst befreit werden von dieser äußeren Unterdrückung. Früher haben die Eltern dann sogar noch nachgeholfen und haben gesagt, also Jungs hier mal draußen zum Holzhacken und Mädchen zum Abwaschen. Das wird heute in der Pädagogik in Deutschland als ganz, ganz schlimm angesehen. Heute müssen die Mädchen Holz hacken und die Jungen abwaschen, damit das Ganze wieder ins Gleichgewicht kommt. Oder haben wir da nicht einfach nur ein neues Geschlechtermodell? Also das heißt, wenn 10 Jahre die Mädchen Holz gehackt haben, dann müssen wir wieder umdrehen, weil dann ist ja Holzhacken Mädchensache und das darf ja auch nicht sein. Also ihr merkt schon, das Ganze wird jetzt schwierig. Wie ordnen wir das zu? Natürlich geht es auch in keinem Fall, dass ihr euren kleinen Jungen, wenn er geboren wird, in einen blauen Stampler einwickelt oder das Mädchen in einen rosafarbigen, wie das früher in Deutschland ja üblich war, weil da würdet ihr sofort die Kindergärtnerin am Hals haben und die würde euch sagen, das ist ganz, ganz schlimm, denn ihr legt hier das Kind schon fest, ihr raubt dem Kind die eigene Freiheit. Also Freiheit hier über alles. Das gilt genauso für Geschenke. Falls ihr schon jetzt einmal über Weihnachtsgeschenke nachdenkt, dann ist natürlich, gibt's bestimmte Tabus. Also in keinem Fall darf der Junge irgendwelche Auto- oder Elektronikbaukasten oder so etwas bekommen, weil das eben nur ein Männerklischee ist. Am besten schenkt ihr eurer Tochter eine Motorsäge und eurem Jungen, dem schenkt ihr eben eine Barbiepuppe. Und wenn die seltsam gucken, ja, dann dürft ihr euch nicht irritieren lassen, denn dadurch, dass diese Geschlechtermodelle aufgebrochen werden, gelangen die Kinder zur Freiheit. So ist der Gedanke, der dahinter ist. Allerdings, was ich beobachte, ist, dass da, wo das wirklich durchgezogen wird, Kinder nicht zur Freiheit gelangen, sondern zur vollkommenen Irritation. Kinder werden erst zu tief verunsichert, weil Kinder eigentlich von uns geprägt werden sollen und sie werden es normalerweise auch. Weil Kinder geboren werden nicht als Neutrum, sondern sie werden eben als Jungen oder Mädchen geboren. Und das ist hier eben eine Sache, die da in Frage gestellt wird. Nun, ich meine nicht, dass alles, was bei Gender Studies gemacht wird, so nennt man diese Forschungen, falsch ist. Es gibt eine erste Stufe dieser Gender Studies und übrigens in Deutschland ist das eine richtig große Sache. In Deutschland gibt es über 250 Professuren an Universitäten für Gender Studies. Die werden alle staatlich finanziert und die machen nichts anderes, als diese Gender-Ideologie zu erforschen bzw. zu verbreiten. Jede Fakultät heute in Deutschland an der Universität muss regelmäßig einen Gender-Bericht abgeben, inwiefern dieses Gender-Mainstreaming auch in der eigenen Fakultät umgesetzt wird. Also ich rede hier eben nicht nur von einem Privathobby von ein paar wenigen Menschen, sondern ich rede von etwas, was auf allen Ebenen der deutschen Verwaltung und der deutschen Politik schon längst umgesetzt ist. Es gibt nur dann noch einige ältere Lehrer, die damit nicht groß geworden sind und das deshalb stiefmütterlich behandeln. Oder es gibt einige Leute in der Verwaltung, denen das eigentlich ganz egal ist und die wollen ihre Formulare nur abarbeiten und die schauen nicht genau drauf. Aber eigentlich sind diese Sachen alle längst vorgeschrieben. Also hier geht es nicht mehr darum, wenn du willst, kannst du das übernehmen und wenn du nicht willst, übernimmst du es halt nicht. Aber eine erste Stufe dieser Gender Studies finde ich für uns als Christen sehr interessant und hilfreich. Denn in der ersten Stufe, das heißt Anfang der 2000er Jahre, hatte man sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie denn Männer und Frauen so sind. Also man wollte das näher erforschen. In dieser Zeit gab es in den USA, auch in Deutschland, zahlreiche Publikationen über die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Sowohl im rein wissenschaftlichen Bereich, als auch im populärwissenschaftlichen Bereich. Vielleicht kennen einige noch solche Bücher wie »Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus«. Hieß eines dieser Bücher in Millionenauflage erschienen. Oder eben ein anderes hieß »Warum Männer schlecht lügen und Frauen falsch einparken«. Also das war ja bewusst etwas locker formuliert, aber die Daten, die darin gegeben worden sind, waren durchaus wissenschaftlich abgesichert. Und das Spannende, was ich daran ja finde, ist, nie vorher gab es so viel detaillierte Informationen über die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und vieles von dem, was danach zu lesen ist, ist bis heute für uns alle eine große Hilfe. Also manche Sachen scheinen für uns vielleicht nebensächlich zu sein. Beispielsweise hatte ich in München mit einer jungen Frau gesprochen, die gerade in Zahnmedizin promovierte. Und sie berichtete mir, dass sie solch ein Gender-Thema hatte, nämlich die Unterschiede bei Mann und Frau bezüglich der Zahnpflege. Und dann hatte sie festgestellt, tatsächlich gibt es Unterschiede. Nämlich im bundesdeutschen Durchschnitt ist es so, dass Frauen mehr Zeit für die Zahnpflege aufwenden als Männer. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dann seid ihr entweder typisch oder nicht typisch. Auf jeden Fall war ein anderes Ergebnis ihrer Untersuchungen, dass Frauen aber im Durchschnitt die schlechteren Zähne haben. Nun, manche Männer, die da nicht so viel Wert drauf legen, höre ich jetzt schon denken, dann sagen sie, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, bloß nicht so viel Zähne putzen. Ja, nein, das ist damit aber nicht gemeint. Ich hatte sie natürlich auch gleich danach gefragt, sondern sie meinte, dass aus irgendwelchen genetischen Gründen sei es so, dass eben die Zähne der Frauen im Durchschnitt anfälliger sind und dass die Frauen gut daran tun, dass sie sie intensiv pflegen, denn sonst wäre sie noch schlechter. Oder zum Beispiel andere Sachen, wenn meine Frau und ich in Urlaub fahren, dann ist das häufig so, dass sie dann irgendwann nach 1-2 Stunden sagt, wo ist die nächste Toilette? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und manchmal, mir geht es dann eben so, dass ich, ach, wir sind doch gerade erst losgefahren, lass uns doch noch ein bisschen fahren. Und wenn ihr euch jetzt mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau auseinandersetzt, dann wisst ihr, eure Frau ist dabei eher der Normalfall. Warum? Weil die Blase einer Frau etwa halb so groß ist wie die eines Mannes. Also deshalb ist ganz klar, die Frau kann gar nichts dafür. Sie muss häufiger auf die Toilette, einfach rein aus biologischen Gründen. Also falls ihr als Frau nicht so getickt, dann seid ihr eine Ausnahme. Normalerweise bei Frauen geht es so, dass sie häufiger einmal müssen. Und diese Sachen hören sich vielleicht einfach wie nebensächlich an, aber die können doch im Alltagsleben wirklich eine Hilfe sein. Man muss nicht mehr aufeinander sauer sein, wenn die Frau neben dir sagt, wo ist die nächste Toilette? Sondern du weißt, aha, das ist halt so, das ist ganz normal, das muss halt so sein. Und auch bei vielen anderen Dingen ist es gut, dass wir auf solche Sachen achten, wo die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind. Und häufig sind die viel tiefgreifender, als wir das vielleicht im Alltagsleben so meinen. Gerade diejenigen von uns, die schon länger verheiratet sind, werden mir, hoffe ich doch einmal, auch zustimmen können. Wahrscheinlich werdet ihr eure Frauen bis zum Ende eures Lebens nicht verstehen. Also, aber das hat Gott ja gerade als lebenslange Aufgabe gegeben, dass wir uns immer weiter daran üben können. Und in vielen Fällen ist es so, dann habe ich den Eindruck, endlich meine Frau verstanden zu haben und dann kommt irgendetwas, und weil wir ja schon 28 Jahre verheiratet sind, manchmal frage ich dann zurück, Vivian, was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Weil ich weiß, irgendwie kommt da noch etwas, ich ahne das so aus der Erfahrung, aber sie drückt das irgendwie so aus, dass ich nicht direkt drauf komme. Also eine Sache habe ich in Erinnerung, obwohl sie jetzt schon ein paar Jahre her ist. Wir waren in Detmold durch die Stadt gelaufen beim Einkaufen und im Schaufenster sah meine Frau irgendetwas und äußerte, das sei doch ganz schön. Wir sind wieder nach Hause gegangen und ein paar Tage später hat sie mir dann gesagt, Michael, warum bist du eigentlich immer so geizig? Und ich habe gar nicht gewusst, was sie mir überhaupt sagen will. Und dann hat sie mir hinterher gesagt, ja Michael, ich habe doch da gesagt, das finde ich schön. Und ich dachte, ja, das hast du gesagt, das ist schön. Und? Ja, warum hast du es nicht gekauft? Ja, da habe ich gesagt, ja, du hast doch gar nicht gesagt, dass ich es kaufen soll. Ja, also so geht das manchmal zwischen mir und meiner Frau. Aber das ist mir deshalb in Erinnerung, weil ein paar Wochen später waren wir wieder in der Stadt. Und dann hat meine Frau wieder gesagt, das sei schön. Und dann bin ich am nächsten Tag hingegangen, habe das gekauft und ihr gegeben. Und sie schaut mich ganz erstaunt an und sagt, Michael, warum hast du das gekauft? Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast doch gesagt, das ist schön. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe doch nicht gesagt, dass du es kaufen sollst. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas kennt, ja. Und da ist für mich als Mann wirklich rätselhaft, wie sollst du da verstehen, was deine Frau jetzt wirklich meint? Gut, aber Frauen geht es wahrscheinlich bei Männern genauso, dass Frauen manchmal denken, also warum sind die Männer so komisch? Warum verstehen die das jetzt nicht so richtig? Und ich könnte euch viele Beispiele aus unserem Eheleben erzählen, wo ich merke, meine Frau ist anders. Sie reagiert anders auf Situationen, ihr sind andere Dinge wichtig. Und zwar nicht nur, weil sie ein anderer Mensch ist, sondern weil sie Frau ist und weil ich Mann bin. Und im Grunde genommen ist das von Gott ja auch genauso gut gedacht. Gott hat ja nicht nur ein Modell geschaffen, sondern Gott hat eben zwei Modelle geschaffen. Das sollte ja auch für den Adam eine Bereicherung sein. Stellen wir uns vor, der Adam hätte jetzt einfach noch ein Duplikat bekommen. Das wäre ja dann die Vorlage für die Homosexualität, nicht? Zwei Adams und die hätten zusammen gelebt. Also genau das hat Gott ja nicht gewollt. Gott wollte ja, dass der Adam, dass der Mann eine Ergänzung bekommt. Das heißt, dass er an die Seite jemanden bekommt, der anders ist. Denn nur dann kann er ihn ja ergänzen, sonst wäre es ja einfach nur dasselbe. Also genau das hat Gott ja gewollt. Und diese ganzen Untersuchungen am Anfang von Gender Mainstreaming, die sind gut für uns. Die zeigen uns, wo und wie Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und das sollten wir berücksichtigen, sowohl in unserer Eheseelsorge, in der Ehevorbereitung, in der Jugendarbeit, vielleicht auch in der Gemeindearbeit. Manchmal sollten wir vielleicht daran denken, falls ihr das noch nicht macht, dass es in der Jugend gut ist, bestimmte Veranstaltungen getrennt geschlechtlich zu machen. Die Jungen und die Mädchen zu trennen. Seit den 60er, 70er Jahren in Deutschland galt das als eine ganz schlimme Sünde, nicht? Also Sünde im weltlichen Sinne, denn da gab es ja dann die Klassen, die zusammengelegt worden sind und das ist ja heute der Normalfall. Wer heute getrennt geschlechtlichen Unterricht fordert, der gilt für manche eben als vorgestrig, aber eigentlich müssen wir sagen, wir sind nicht vorgestrig, wir sind von übermorgen. Das heißt, das ist die Pädagogik der Zukunft. Weil wir nämlich wissen, heute auch pädagogisch erforscht, dass Männer und Frauen unterschiedlich lernen. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass es zahlreiche Initiativen einzelner Kultusministerien gibt in den Bundesländern und die erforschen, warum flächendeckend heute in Deutschland Männer die schlechteren Schulabschlüsse haben. Generell auch schlechtere Studienabschlüsse haben. Das liegt nicht daran, dass Frauen generell klüger sind, sondern es liegt daran, dass das Bildungssystem in den letzten 20 Jahren verweiblicht ist. Sowohl von den Akteuren, das heißt, das sind überwiegend Lehrerinnen, ganz besonders in der Grundschule, als auch von der Art und Weise des Lernens. Und jetzt sagen weltliche Pädagogen, also jetzt keine Christen, weltliche Pädagogen sagen, wir müssen eben stärker dafür sorgen, dass Männer, also Jungs unterrichtet werden, wie eben Jungs lernen und nicht wie Männer wie Frauen lernen. Oder da habe ich einen Artikel gelesen, auch im letzten Jahr war das, von dem Verantwortlichen für die Männerseelsorge in der reformierten Kirche der Schweiz. Also jemand, der für die ganze Schweiz zuständig ist, für Seelsorge, der wurde hinterher ganz stark angegriffen, weil er gesagt hat, unsere Seelsorge in der reformierten Kirche ist zu sehr verweiblicht, die Männer kommen gar nicht mehr. Warum? Weil die typische Art der Seelsorge ist, jetzt reden wir mal drüber. Ja, und das ist eben das typisch Weibliche, die meisten Männer wollen das gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr als Frauen einen Mann, der das richtig liebt, aber ganz viele Männer mögen so etwas nicht. Viele Männer, die mögen eher, sie gehen in ihre Höhle, ihre Hütte oder draußen spazieren, dann denken sie nach. Und wenn sie alles fertig nachgedacht haben, dann kommen sie zum Gespräch und dann ist die Sache irgendwie geklärt. Aber dieses Miteinander reden und dabei etwas entwickeln, gibt es bei manchen Männern auch, ist aber bei Frauen viel weiter verbreitet. Und deshalb sagt er, wir müssen in der Seelsorge ganz neue Wege gehen. Wie können wir Männer erreichen in der Seelsorge, dass sie über ihre Probleme sprechen? Manchmal bin ich beim Frauenfrühstück eingeladen in Deutschland als Redner. Ich muss mich nicht verkleiden, ich darf auch so dahin kommen. Und wenn ich dann am Tisch sitze, bin ich doch ganz erstaunt, dass diese Frauen, die sich vorher gar nicht kennen, plötzlich miteinander sprechen über ihre persönlichen Eheprobleme am Tisch. Das würden Männer beim Männerfrühstück nie tun. Also falls ihr das doch tut, seid ihr keine typischen Männer. Wenn Männer miteinander sitzen, worüber unterhalten sie sich? Was hast du für ein Auto? Ne? Oder was? Wie schnell rennt dein Pferd? Oder wie viele Kühe hast du schon erschossen? Oder, oder wer ist der Stärkste? Oder wenn die kleinen Jungs da sind, ne, welches Motorrad fährt schneller? Oder irgendwie solche Sachen. Du misst deine Kräfte, du zeigst, wer hier der Klügste, Beste, sonst etwas ist. Männer wollen Helden sein. Also deshalb ein kleiner Tipp schon für dich als Frau, falls du es bisher nicht gemerkt hast. Wenn du von deinem Mann etwas willst, lass ihn spüren, dass er der Held ist. Nun, mach es aber nicht zu auffällig. Ne? Wenn du es bisher nicht gemacht hast, dann denkt er sich, was ist denn jetzt los? Ja. Aber Männer wollen Helden sein, sie wollen gelobt werden, sie wollen zeigen, dass man sie toll findet. Und das ist ja generell auch gar nicht schlimm. Das ist ja der Auftrag, den die Männer von Gott bekommen haben. Sie sollen führen. Sie sollen in der Familie führen, sie sollen in der Gemeinde führen, sie sollen im Staat führen. Und diese Führungsverantwortung zeigt natürlich, Männer ringen darum. Sie wollen gerne irgendwie anerkannt werden. Das ist nichts Böses. Das ist etwas, was Gott in sie hineingelegt hat. Und wenn Frauen das honorieren, sind die Männer meistens ganz froh dabei und arbeiten hinterher doppelt so schnell. Das ist also von daher eine gute Sache, die man da auch lernen kann. Was ich hier deutlich machen wollte, ist, manche der Erkenntnisse im Rahmen der Gender Studies sind durchaus brauchbar für uns, weil sie sind rein wissenschaftliche Daten aus der Pädagogik, aus der Medizin, aus der Psychologie, die gar nicht gegen die Bibel sprechen, sondern im Grunde genommen für unsere Position als Christen brauchbar sind. Denn das ist ja genau das, was wir als Christen vertreten, ist, dass Männer sind Männer und Frauen sind Frauen und sie sind von Gott unterschiedlich geschaffen. Das ist ja genau das, was wir in der Bibel finden. Und absurderweise haben die Genderforscher uns da sogar unterstützt, aber ohne es eigentlich zu wollen. Denn der nächste Stufe dieses Gender ist, da sagt man, es gibt viele Unterschiede zwischen Mann und Frau, objektiv festgestellt. Aber diese Unterschiede, die sind in erster Linie gesellschaftlich gemacht und gewollt. Und manchmal haben die Leute ja sogar recht. Vielleicht kennt ihr das in eurem Umfeld auch. Es gibt manchmal Geschlechterrollen, die in bestimmten Staaten, Gruppen, auch Gemeinden festgeschrieben sind, je nachdem in unterschiedlichen Ländern der Welt unterschiedlich. Und die sind, wenn wir genau hinschauen, nicht von Gott gegeben, sondern sie sind menschengemacht. Ich vermute, das war bei euch etwas anders, aber beispielsweise eine Brüdergemeinde, in der ich in der Jugend aufgewachsen war, da gab es solche Geschlechterordnungen. Und zwar war ganz klar, der Mann geht zur Arbeit und verdient das Geld und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch ob das bei euch in Gemeinden auch so gewesen war. Ich vermute nicht ganz so, weil zumindest, was ich gehört habe, ist, dass ja im Chaco und auch in anderen Kolonien überwiegend in der Landwirtschaft gearbeitet wird. Und in der Landwirtschaft, zumindest in Deutschland, ist es so, dass dann immer Mann und Frau mitarbeiten. Aber es geht ja auch gar nicht anders. Aber vielleicht macht ihr es ja anders, aber in Deutschland in der Landwirtschaft ist das so, da sitzt nicht die Frau in der Küche und sagt, jetzt ruhe ich mich mal aus und der Mann ist währenddessen im Stall und er melkt und er ist auf dem Feld und füttert die Hühner und dann kommt er irgendwann am Mittag fertig. Also in Deutschland ist das so, dann geht die Bäuerin auch mal nach draußen fast mit an und dann füttert sie auch mal die Hühner und so. Also sie ist auch in einer gewissen Weise berufstätig, nur halt zu Hause. Und jedenfalls so war das bei uns in der Gemeinde geregelt und das galt als ganz sicher, bis ich dann, als ich näher in die Bibel hineingeschaut habe, gemerkt habe, da steht da ja gar nicht drin. Die ausführlichste Beschreibung der vorbildlichen Frau finden wir in Sprüche 31, der tugendhaften vorbildlichen Frau. Und eine der Sachen, die da erwähnt wird, ist, dass sie berufstätig war. Sie hatte in Eigenregie Kleider hergestellt und sie dem Händler verkauft. Sie hat einen Weinberg gekauft und ihn angebaut zum Wohl der Familie. Das war alles nach damaliger Vorstellung Berufstätigkeit. Jetzt will ich ja auch nicht sagen, alle Frauen müssen berufstätig sein, das auch nicht. Ich will nur sagen, wenn wir genauer hinschauen, dann merken wir, dass vielleicht unsere Vorstellungen von Geschlechterrollen nicht nur denen entsprechen, die in der Bibel stehen, sondern denen, die wir aus der Vergangenheit gewohnt sind. Und wir müssen sie ja auch gar nicht über Bord werfen, das will ich damit ja auch gar nicht sagen. Wir zum Beispiel, meine Frau und ich, haben diese klassische Geschlechterrolle bisher ja auch so gelebt. Ich bin zur Arbeit gegangen und meine Frau hat sich um die Kinder gekümmert, den Haushalt. Das kann man ja machen. Nur jetzt ist die Frage, ist das eine Option oder sagen wir, es ist die einzige Option? Wenn du Christ bist, musst du das machen. Da ist ja ein Unterschied. Und hier würde ich sagen, wenn ihr in die Bibel hineinschaut, und wir können auch gerne darüber diskutieren, falls ihr anderer Meinung seid, dann merken wir da, dass es durchaus da etwas anders beschrieben steht, als damals in der Brüdergemeinde, in der ich groß geworden bin. Auch hier, glaube ich, stimmen manche Gender-Überlegungen, dass man sagen muss, manche Vorstellungen von Mann und Frau sind nicht biologisch vorgeschrieben, die sind auch nicht von Gott gegeben, sondern sie sind menschengemacht und deshalb nicht unbedingt verpflichtend. So würde ich es mal ausdrücken. Es gibt eine gewisse Bandbreite davon. Ein anderes Beispiel. Ich habe eine Familie getroffen im Ruhrgebiet. Der Mann hatte einen Beruf, in dem er eben kein Geld mehr verdienen konnte, weil es gar keine Arbeitsplätze gab. Er war Mitte 50, er fand keine Arbeitsstelle mehr. Und jetzt ist die Frage, was macht die Familie? Lebt sie von Sozialhilfe oder soll diese Familie jetzt, soll die Frau arbeiten? Die Frau war Hebamme, sie fand sofort eine Arbeit. Und zwischenzeitlich ist es so, dass der Mann sich zu Hause um die Kinder kümmert und die Frau als Hebamme das Geld verdient. Jetzt die Frage, ist das generell gegen die Bibel? Schauen wir ins Alte Testament, dann finde ich da ganz deutlich, dass die Erziehung nicht die Aufgabe der Frau ist, sondern des Ehepaares von Mann und Frau. Die religiöse Erziehung der Kinder ist sogar primäre Aufgabe des Mannes im Alten Testament. Da steht, du Mann, erinnere die Kinder an die großen Taten Gottes. Ganz deutlich. Eine wichtige Aufgabe, die der Mann übernehmen soll. Also jetzt ist dann die Frage, wenn Gender Mainstreaming unsere Geschlechterrollenvorstellung durcheinander rüttelt, dann ist das ja auch eine Chance, dass wir nämlich neu in der Bibel danach suchen, was da eigentlich wirklich drin steht. Und dann vielleicht neu darüber überlegen müssen, wo wir unserer Verantwortung nachzukommen haben. Und das kann eine gute Herausforderung sein, von der wir profitieren können. Allerdings der dritte Punkt, den Gender Mainstreaming geht, den sollten wir in keinem Fall nachgehen. Und zwar der dritte Punkt ist, es gibt Unterschiede von Mann und Frau, die sind in erster Linie gesellschaftlich gemacht, also müssen wir sie auflösen, damit dann der Mensch in einer vollkommenen Freiheit ist. Und das ist, glaube ich, falsch. Eine vollkommene Freiheit gibt es gar nicht. Die Menschen, die da befreit werden wollen, die werden hinterher nur zum Spielball von irgendwelchen Ideologen oder von den Medien. Denn der Mensch ist nie vollkommen frei. Jeder Mensch orientiert sich irgendwo von außen. Ein Kind vollkommen neutral erziehen zu wollen, ist eine reine Illusion und aus biblischer Sicht sowieso vollkommen falsch. Wir sollen ja Kinder prägen. Wir sollen ihnen etwas mitgeben. Aber wie bitte sehr willst du dein Kind denn neutral erziehen? Ich vermute mal, ihr habt euren Kindern zum größten Teil alle Deutsch beigebracht. Nun gut, einige wahrscheinlich auch noch Spanisch oder sonst eine Sprache. Aber warum habt ihr nicht mit ihnen Russisch gesprochen oder Chinesisch oder Ukrainisch? Ich meine, vielleicht will das Kind ja später viel besser lieber Ukrainisch sprechen als Deutsch. Das heißt, ihr seid ja diskriminierend gewesen. Ihr habt eine Sprache der anderen vorgezogen. Wie könnt ihr denn das machen? Und da merken wir natürlich, das ist ja vollkommener Quatsch. Natürlich kann ein Kind hinterher überlegen, eine andere Sprache zu sprechen. Aber es muss erstmal eine lernen, um überhaupt eine andere lernen zu können. Es muss erstmal eine Auswahl haben. Und genauso ist es mit der Geschlechterrolle. Wenn ihr einem Kind einfach sagt, es gibt keine Geschlechterrolle, dann ist hinterher eine große Irritation da. Dann ist es nicht so, dass das Kind frei auswählt. Und meistens sind diese Kinder tief verunsichert für den großen Teil des Restes ihres Lebens. Ich habe euch ja zwei Beispiele gesagt von Menschen, mit denen ich in der Seelsorge zu tun gehabt habe. Und das sind nicht die einzigen. Und da merken wir, das ist genau das Ergebnis. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen wird als Junge und Mädchen geboren. Das, wie es sich verhält, wird aber nicht nur genetisch bestimmt, sondern wird an Vorbildern gelernt. Und zwar etwa im Alter von 7 bis 18 Jahren. Und in diesem Alter, da schauen die Kinder, was macht Mama, was macht Papa, was machen andere Männer, was machen andere Frauen in der realen Umgebung, aber natürlich auch in den Medien. Oder dann in der Schule oder sonst wo. Und das wird zum großen Teil kopiert. Und natürlich übernehmen das die Kinder. Wir haben das ja auch übernommen, mal von irgendjemandem, wo wir groß geworden sind. Das ist aber prinzipiell auch gar nicht böse. Diese vollkommene Unabhängigkeit des Menschen ist eben nur eine Illusion. Das geht gar nicht. Immer und fast alles, was wir tun, übernehmen wir von unserer Umgebung. Und das ist nicht böse, sondern es geht nicht anders. Und genauso ist es auch hier. Ich denke, wir erleben gerade in der Zeit der Postmoderne die neue Herausforderung, dass wir uns wirklich bewusst werden, dass wir Männer sind und dass wir Frauen sind. Und dass Gott das auch als gut ansieht und dass wir nicht ein Neutrum sind, was sich dann selbst aussucht. Das heißt aber auch, dass wir als Mütter und Väter und als Verantwortliche in der Gemeinde viel stärker daran arbeiten müssen, dass Jungens als Jungens groß werden und Mädchen als Mädchen groß werden. Dass wir nicht einfach so tun können, als ob das eben neutral sei, sondern wir müssen da helfen, unseren Kindern helfen, dass sie ihre Orientierung finden. Denn die Welt um uns herum wird es nicht mehr tun. Ihr werdet sehen, in den Medien gibt es immer mehr Spielfilme, wo entweder Leute Geschlechtsumwandlungen hinter sich haben, wo sie homosexuell sind, wo sie irgendwie zusammenleben. Aber das klassische Modell Mann ist Mann und Frau ist Frau, die heiraten und lieben sich, das tritt immer mehr in den Hintergrund, egal wo uns das begegnet. Aber genau das ist das, was wir unseren Kindern vermitteln müssen, wenn wir wollen, dass sie gesund aufwachsen. Gesund meine ich jetzt nicht körperlich, sondern psychisch. Dass sie psychisch gesund aufwachsen als Jungen und Männer und dass sie nicht ihr Leben total verunsichert sind den Rest ihres Lebens. Denn das wird sie schwer belasten. Und hier sollten wir uns neu darauf besinnen, was wir in der Bibel finden. Gott hat dich als Mann geschaffen und dich als Frau geschaffen und er hat dich auch so gewollt. Und das heißt, dass du unterschiedliche Verantwortung hast, unterschiedliche Fähigkeiten hast, unterschiedliche Aufgaben hast in deinem alltäglichen Leben. Und die müssen wir erkennen und bejahen und annehmen. Und dafür müssen wir uns selbst bestätigen und auch unsere Umgebung dabei bestätigen, weil genau das tut unsere Gesellschaft nicht. Sie wird verunsichern, und das tut sie schon, sie löst auf, und am Ende ist die riesige Unsicherheit da, die Verunsicherung der Menschen, und dadurch werden sie eher zum Spielball für Ideologen, für Manipulationen, für Medien, und sie merken es dann manchmal gar nicht, wie es nicht ihre Meinung ist, die sie vertreten, sondern das, was sie in den Medien oder von Politikern vermittelt bekommen. Und dann sind sie auch nicht frei, dann werden sie nur von anderen manipuliert, ohne es zu wissen. Und diese anderen meinen es mit ihnen häufig nicht so gut wie wir als Eltern oder wie Gott, der sie geschaffen hat und der sie an dem Platz haben will, wo er sie gestellt hat. Das soll als Gedankenanregung für heute Abend genügen. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit für Rückfragen, und denen gehe ich dann, oder?
Genau. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied singen.